1. Mose 8. Wir haben letzte Woche den Noah und seine Familie auf hoher See in der Arche verlassen. Und nur zur Wiederholung, die Menschen waren böse und Gott hat Gericht gesandt in Form einer Flut. Aber er hat gleichzeitig auch einen Weg der Rettung bereitet, eine Arche, die ein Bild ist für unsere Rettung in Jesus Christus. Und jeder, der im Vertrauen auf Gottes Wort einstieg in diese Arche, der wurde gerettet. Also wir sehen Gottes Gnade im Gericht und wir werden auch sehen, dass auch diese Menschen, die in die Arche eingestiegen sind, nicht perfekt waren. Das werden wir noch sehen nächste Woche. Aber den Menschen, die eingestiegen sind in Gottes Rettung, in Gottes Arche, denen schenkte Gott einen neuen Beginn, einen neuen Start. Und das werden wir heute sehen. Kapitel 8, Vers 1. Und Gott gedachte des Noah und aller Tiere und alles Viehs, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren, da sanken die Wasser. Und es schlossen sich die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels und der Regen vom Himmel her wurde zurückgehalten. Und die Wasser verliefen sich von der Erde allmählich zurückgehend. Und die Wasser nahmen ab nach Verlauf von 150 Tagen. Insgesamt waren die über ein Jahr lang in der Arche. Ganz schöne Herausforderung, oder? Könnt ihr euch das vorstellen mit 8 Menschen? Auf engem Raum, mit einem ganzen Zoo an Tieren, für über ein Jahr, könnt ihr euch den Geruch vorstellen? Ganz schön herausfordernd. Und die wussten nicht, wie lange sie in der Arche drin sein werden. Ich frage mich, ob sie gebetet haben, wie lange noch? Hiob hat das gebetet, Jeremia hat das gebetet, ich lese gerade durch Jeremia. Wie lange noch, Herr? Im Psalm 42 betete David, warum hast du mich vergessen? Hast du dich schon mal so gefühlt? Hast du schon mal so gebetet? Mir steht das Wasser bis zum Hals, meine Familie geht mir auf den Keks, meine Umstände stinken, ich kann das nicht länger ertragen. Wie lange noch, Herr? Hast du mich vergessen? Du hast mich hier reingeführt. Aber hast du mich vergessen in meinen Umständen? Und die Antwort ist natürlich nein. Jesaja 49, Vers 14. Da sagt Zion, also Jerusalem, das Volk Israel, verlassen hat mich der Herr. Der Herr hat mich vergessen. Und hier ist die Antwort Gottes. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Und das war wirklich so am Kreuz eingezeichnet in seinen Handflächen. Du und ich. Er starb für dich. Jesus hat dich gerettet. Du bist in der Arche, du bist in Christus. Also zweifle jetzt nicht an seiner Liebe und an seiner Fürsorge für dich. Schau aufs Kreuz. Schau auf seine Liebe für dich, wenn du durch schwere Umstände gehst. Gott sagt dir, ich liebe dich mehr als eine Mutter ihr Kind. Er hat dich nicht vergessen. In Jesaja 43, Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen und der dich gebildet hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Ich denke da an die drei Männer, die im Feuerofen waren, im Buch Daniel. Gott sagt, ich bin mit dir in der Flut. Ich bin mit dir in dem Feuer, durch das du gehst. Ich bewahre dich. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich liebe. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Das ist, was Gott auch dir sagt. Du bist nie allein. Und so lesen wir hier, Gott gedachte des Noah. Und Gott denkt auch an dich. Also vertraue ihm. Halt fest an ihm. Halt dich an ihm fest. Und am 7. Monat, am 17. Tag des Monats, ließ sich die Arche auf dem Gebirge Ararat nieder. Vor dem Auszug des Volkes in Ägypten haben sie das erste Passa gefeiert. Und das war im 7. Monat. Und dieses Passa, dieser Passa-Monat wurde zum ersten Monat des religiösen Kalenders. In 2. Mose 12 könnt ihr das nachlesen. Und vor Sonnenuntergang am 14. dieses Monats wurden die Passalämmer geschlachtet. Das ist übrigens der Tag, an dem Jesus gestorben ist. Und was ist dann 3 Tage später passiert, am 17. oder 2,5 Tage später? Jesus ist auferstanden. Und hier sehen wir am selben Tag das Ende des Flutgerichts, den Neubeginn. Tag der Auferstehung Jesu. Ist das ein Zufall? Ich denke nicht. Gott hält die Geschichte in seinen Händen. Und ihr wisst, die Arche ist ein Bild für unsere Errettung. Und das Wasser der Flut ist ein Bild für das Wasser unserer Taufe, lesen wir im 1. Petrusbrief, ne? Kapitel 3, glaube ich. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder. Das liegt in der heutigen Türkei. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. So sieht der Ararat aus. Und natürlich gab es in der Geschichte immer wieder Spekulationen, ob wir Menschen die Arche finden werden, ob sie noch dort ist. Und besonders in Zeiten, wo das Eis zurückgegangen ist, wo heiße Sommer waren und die Gletscher geschmolzen sind, haben Leute immer wieder spekuliert, ob wir die Arche finden können. Und es gab immer wieder Menschen, die behauptet hatten, die Arche zu sehen oder sie gefunden zu haben. Mach mal das nächste Bild rein. Das zum Beispiel ist ein Foto von einem Aufklärungsflugzeug und ihr seht da unterhalb des Gipfels diese dunkle Stelle und die haben das die Ararat-Anomalie genannt. Und manche haben gedacht, das ist die Arche. Und dann macht das nächste Bild rein, 27 Kilometer südlich vom Ararat wurde folgende Formation gefunden. Oder mach das nächste Bild rein, ich habe da ein paar Bilder. Da sieht man besser, wurde folgende Formation gefunden. Und ich habe noch ein Bild davon. Wurde da die Arche vom Gipfel runtergeschwemmt? Die Türkei hat es offiziell zur Arche erklärt. Ist gut für den Tourismus, ne? Andere Forscher halten beide Phänomene als einfach natürliche Gesteinsformationen und nicht Versteinerungen der Arche. Für mich persönlich spielt es keine Rolle, ob es die Arche ist oder nicht. Wir wissen, die Arche, die war auf dem Berg Ararat, ob die bis heute erhalten ist oder nicht, spielt für mich eigentlich keine Rolle. Aber es ist spannend. Also wer hier einen Hang zu Verschwörungstheorien und zu Abenteuern hat, vielleicht macht ihr mal eine Expedition und sucht die Arche. Vers 5. Und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum 10. Monat. Im 10. Monat, am 1. des Monats, wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Und es geschah am Ende von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ den Raben hinaus. Raben sind auch alles Fresser, auch Aasfresser, der fand offensichtlich Nahrung. Und er flog aus, hin und her, bis das Wasser von der Erde vertrocknet war. Vers 8, und er ließ die Taube von sich hinaus, um zu sehen, ob die Wasser weniger geworden seien auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß und kehrte zu ihm in die Arche zurück. Denn noch war Wasser auf der Fläche der ganzen Erde. Da streckte er seine Hand aus, nahm sie und holte sie zu sich in die Arche. Und er wartete noch 7 weitere Tage, dann ließ er die Taube noch einmal aus der Arche. Und die Taube kam um die Abendzeit zu ihm zurück, und siehe, ein frisches Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass die Wasser auf der Erde weniger geworden waren. Und er wartete noch weiter 7 Tage und ließ die Taube hinaus. Da kehrte sie nicht mehr wieder zu ihm zurück. Das ist ein gutes Zeichen. Und es geschah im 601. Jahr, im 1. Monat, am 1. des Monats, da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet. Und Noah entfernte das Dach von der Arche und sah, und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Im 2. Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde trocken, da war sie ganz ausgetrocknet. Versetzt euch mal rein in die Situation. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich wäre schon ein bisschen ungeduldig geworden. Ich hätte gesagt, lass mich runter von dieser stinkigen Arche. Die war ein Segen, die hat mich gerettet, aber jetzt ist auch gut. Jetzt ist die Flut vorbei. Ich will Frischluft. Aber Handeln aus Ungeduld ist meistens ein Fehler. Und da könnte ich Bücher drüber schreiben, weil ich bin von Natur aus ein ungeduldiger Mensch. Interessant hier, Noah wartete auf das Wort des Herrn. Noah wartete auf Gottes Führung. Er ging auf das Wort Gottes in die Arche und er ging auf das Wort Gottes aus der Arche heraus. Er wartete, er ging nicht raus, bevor Gott nicht gesprochen hatte. Seht hier in Vers 15, und Gott redete zu Noah und sprach, geh aus der Arche heraus, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch an Vögeln und an Vieh und an allen kriechenden Tieren, die auf der Erde kriechen, lass mit dir hinausgehen, dass sie wimmeln auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden. Da ging Noah hinaus, er und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm. Und alle Tiere, alle kriechenden Tiere und alle Vögel, alles, was kriecht auf der Erde nach ihren Arten, gingen aus der Arche. Also auf Gottes Wort. Und so wollen wir leben. Vor großen Entscheidungen, vor großen Schritten, wollen wir diese Gewissheit oder diesen Sinn haben von Gottes Führung. Und es ist herausfordernd. Warte, harre auf den Herrn. Das fällt uns so schwer, das Warten, oder? Mir fällt es schwer. Aber diese drängenden, unruhigen, ungeduldigen Gedanken, die sind in der Regel nicht von ihm. Das habe ich gelernt. Und hier auf Gottes Wort ging Noah hinaus und mit ihm alle Tiere aus der Arche. Ein neuer Start, ein Neubeginn. Ich liebe das. Obwohl Noah aus einer bösen Generation stammte, aber er vertraute Gott, er hörte auf sein Wort, er stieg in die Arche, er ließ sich retten und Gott schenkt ihm einen komplett neuen Start. Und so auch für dich. Egal, was du bisher getan hast, egal wie böse du warst, egal wie viel du gesündigt hast, wenn du zu Jesus kommst, dann rettet dich Jesus aus seinen Sünden und aus dieser Trennung von Gott, die die Sünde bringt. Und er versöhnt dich mit dem Vater. Er vergibt dir und er schenkt dir einen komplett neuen Start. 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Ich liebe das. Und selbst für die Ewigkeit gilt es. In der Offenbarung Kapitel 21 sagt Jesus, siehe, ich mache alles neu. Das ist unsere Zukunft, ein neuer Start in der perfekten Welt. Alles perfekt wiederhergestellt. Aber es ist auch Gottes Wort für dich jeden neuen Tag. Wir dürfen aus seiner Gnade leben. Egal, wie sehr du gestern versagt hast, in der Bibel steht, die Barmherzigkeit des Herrn ist neu jeden Morgen. Ist das nicht wunderbar? Die Barmherzigkeit des Herrn ist neu jeden Morgen. Du kannst jeden Tag neu beginnen in Jesus. Du darfst jeden Morgen neu mit seiner Gnade, mit seiner Gunst, mit seinen Segen rechnen. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil Jesus es für dich verdient hat. Wir dürfen aus Gnade leben. Und das ist so wunderbar. Du darfst aus Gnade leben. Du darfst deine Sünden des Tages am Abend dem Herrn bekennen. Dann darfst du ruhen in der Nacht in seiner Vergebung. Und am nächsten Morgen hast du einen neuen Start. Ah, wunderbar. Ja. Gott ist ein Gott der zweiten und dritten und vierten und zehnten und zwanzigsten Chance. Wir haben einen wunderbaren Gott. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Das ist ein Wort aus den Klageliedern. Und die Klagelieder hat Jeremia geschrieben. In der Zeit, wo er todtraurig war über die Rebellion seines Volkes gegen Gott. Eine Zeit, in der er geweint hat über die Züchtigung Gottes, über sein Volk. Er hat geweint über die zerstörte, entvölkerte Stadt Jerusalem. Und er sagt im Kapitel 3, im Vers 21, in diesen furchtbaren Umständen, doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, ja, darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Seine Rettung, seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, jeden Morgen neu. Das gilt auch dir, ganz persönlich, in Jesus. Da ging Noah hinaus, er und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm. Alle Tiere, alle kriechenden Tiere und alle Vögel, alles was kriecht auf der Erde nach ihren Arten, gingen aus der Arche. Alle raus aus der Arche. Endlich. Frischluft. Mal durchatmen. Und was jetzt? Was tut Noah als nächstes? Ich meine, es gibt viel zu tun. Da gibt es Kühe zu melken und ein neues Haus zu bauen und Felder anzulegen und einkaufen gehen. Wir müssen den Planeten bevölkern. Wir müssen die ganzen Arbeiten organisieren. Aber was tat Noah zuerst? Genau, seht hier im Vers 20. Und Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Im Gesetz später werden wir lesen, 3. Mose, die Brandopfer, das waren Opfer, die Hingabe symbolisiert haben. Das Opfer wurde vollständig verbrannt für den Herrn, vollständig dem Herrn hingegeben sozusagen. Was hat Noah zuerst? Er baute dem Herrn
einen Altar. Zuerst war sein Fokus auf Gott, auf Zeit mit ihm, Gottesdienst, Anbetung, Hingabe. Und ich kann mir den Noah fast bildlich vorstellen, wie er hier auf die Knie fällt und sagt, danke Herr für deine Rettung. Und das soll man nie selbstverständlich nehmen, dass er uns gerettet hat. Danke für deine Rettung. Und er baute dem Herrn zuerst einen Altar. Gott zuerst. Selbe Muster können wir auch im Leben von Jesus beobachten. Niemand hatte mehr zu tun als Jesus, okay? Niemand hatte mehr Erwartungen, die an ihn gestellt wurden, als Jesus. Er war ein beschäftigter Mann. Aber bevor Jesus diente, bevor Jesus an sein Werk ging, an seinen Dienst ging, hat er sich immer wieder zurückgezogen und Zeit mit seinem Vater verbracht. Das müssen auch wir tun. Stille Zeit nennen wir das. Gott zuerst. Auf ihn ausrichten. Aufdanken, genau. Beziehung pflegen, kommunizieren. Und dann Jesu Dienst an den Menschen, das war ein Ausfluss von seinem Gottesdienst, von seiner Gemeinschaft mit dem Vater. Und aus dieser Beziehung heraus hat er gedient. Und so muss es auch bei uns sein. Wenn wir dieses Muster nicht einhalten, zuerst Zeiten mit dem Herrn, dann werden wir ausbrennen. Dann werden wir richtungslos sein und orientierungslos, visionslos, kraftlos in unserem Dienst und in unserem Leben. Wir können nicht aus eigener Kraft leben. Jesus hat es so klar gesagt. Er hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Zumindest nicht, wenn wir Jesus ähnlich sein wollen oder wenn wir sein Reich bauen wollen. Ohne ihn geht nichts. Und so ist es sehr grundlegend, aber die wichtigste Disziplin im Leben eines Christen ist eine tägliche stille Zeit mit Gott zu haben. Vernachlässige das nicht. Ja, aber es ist so viel los, es gibt so viel zu tun, es gibt so viel zu bauen, es ist so viel Stress, so viele Erwartungen, die an mich gestellt werden, so viele Anforderungen. Ja, genau. Und genau deswegen brauchen wir es umso mehr. Und ich predige zu mir selber, weil es ist viel los. Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Wow. Ist das nicht ein bisschen verschwenderisch, Noah? Ich meine, von diesen reinen Tieren gab es nur 7. Ziemlich kostbar, ziemlich teuer. Nee, es ist keine Verschwendung. Denn genau deswegen gab es eine ungerade Anzahl von den reinen Tieren. 3 Pärchen und eines für das erste Opfer. Und dieses Prinzip, was der Noah hier ganz praktisch ausgedrückt hat und was er hier ausgelebt hat, war das Prinzip Gott zuerst. Gott ist die Nummer 1. Gott ist das Wichtigste. Ihm gebührt das Erste, ihm gebührt das Beste, das opfere ich ihm. Das ist meine natürliche Reaktion auf seine Liebe und auf seine Gnade und auf meine Rettung. Gott zuerst. Ich opfere ihm meine erste Liebe, meine erste Aufmerksamkeit, meine Zeit, die Erstlinge an meiner Zeit, auch von meinem Besitz. Nicht dieses Denken, oh Gott, ja, du kriegst das, was davon am Schluss noch übrig bleibt, so am Ende des Tages oder am Ende des Monats. Nee, Gott zuerst. Ich möchte euch ermutigen, morgens stille Zeit mit Gott zu halten, als erstes im Tag. Gott zuerst. Gottesdienst zur Priorität zu machen. Gemeindebau zur Priorität zu machen. Ich meine, auch bei mir daheim bleiben Dinge liegen, weil ich nicht dazukomme. Prophet Haggai hat das Volk, das aus Babylon zurückgekehrt war, zurechtgewiesen, weil sie zuerst ihre eigenen Häuser gebaut haben und den Bau am Tempel vernachlässigt haben. Und das war genau seine Botschaft. Er hat gesagt, hey Leute, Gott zuerst. Ich möchte euch ermutigen, euren Dienst für ihn zur Priorität zu machen. Euer Geben, den Zehnten für Gott zu Beginn des Monats zu überweisen oder in die Spendenbox zu werfen oder wie immer er das macht. Jeder so, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Aber Gott zuerst. Jesus hat gesagt, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das kommt zuerst. Und dann alles andere wird hinzugefügt. Aber Gott zuerst. Dadurch drücken wir aus, durch diese Opfer, Gott zuerst, du bist mir wichtiger als alles andere. Als mein Besitz, als meine Karriere. Du bist die Nummer eins. Und hier hast du meine Erstlinge, das Beste. Meiner Zeit, meinen Besitz. Und aber was, wenn es dann nicht für mich langt? Egal, das ist genau der Punkt. Ich mache einen Glaubensschritt, ich vertraue dir, Gott. Du kriegst es zuerst. Weil du bist der Wichtigste. Und Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Also es geht Gott bitte nicht um dein Geld oder um deine Zeit, um deine Opfer, darum geht es ihm gar nicht. Es geht Gott um dich. Er will dich, er will dein Herz. Aber durch unsere Opfer für Gott an Zeit und Geld und Energie richten wir unser Herz aus. Es ist ganz einfach. Wenn du alles in dein Auto investierst, dann wird dein Herz dranhängen. Dann wirst du das polieren. Und ich meine, wenn ihr sonntags im Gottesdienst fahrt, seht ihr Leute, die ihre Autos polieren. Gottesdienst. Und dann wehe, wenn ein kleiner Kratzer rankommt an das Auto. Oh nee, dann geht die Welt unter. Weil mein Herz hängt dran. Weil ich habe so viel investiert. Ganz natürlich. Wenn du in deine Frau oder in deine Familie investierst, wird dein Herz dranhängen. Ganz praktischer Weg übrigens, wenn dein Herz gerade nicht an deinem Partner hängt. Investier und dein Herz wird folgen. Opfer dich auf für sie, für ihn. Wenn du in Gottes Reich und in ihn investierst, wird dein Herz an ihm hängen. Und darum geht's. Es geht hier bitte nicht um Gesetzlichkeit. Es geht um Beziehung. Aber diese geistigen Disziplinen, dieses Investieren in Gott, Investieren in das Reich Gottes, an Zeit, an Energie, an Gaben, unser Geben, unsere Opfer, die haben eine wichtige Funktion. Die richten unser Herz auf ihn aus. Und wir tun das, weil wir seinen Wert erkennen. Wir erkennen, ja Gott, du bist der Wichtigste, du bist der Größte. Weil wir seine Liebe erkennen, du hast mich gerettet. Und weil wir ihn lieben wollen, weil wir brennen wollen für ihn. Das ist der Grund, warum wir diese Dinge tun, nicht Gesetzlichkeit. Das müssen wir verstehen, aber gleichzeitig auch nicht, ah, pff, das ist nicht wichtig. Nee, es ist schon wichtig, weil es einen wichtigen Zweck hat. In unserem Leben, in unserem Herzen, unser Herz richtig auszurichten auf das, was wirklich zählt. Und wie gesagt, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Wenn du guckst, wo du dein Leben investierst, findest du raus, wo dein Herz ist, was dir wirklich wichtig ist. Und hey, wenn das nicht Gott ist, wenn nicht Gott an der ersten Stelle ist, sondern, keine Ahnung, dein Haus, dein Wohnmobil, dein Urlaub, dein sonst irgendwas, eine Beziehung, dann ist Zeit, eine Erinnerung zu machen und Gott wieder an die erste Stelle zu setzen. Vielleicht ein ganz besonderes Opfer ihm zu bringen. Was immer das ist, lass dich da ganz persönlich führen. Aber wichtig ist, dass er die Nummer eins ist. Wichtigste ist, dass das Wichtigste in unserem Leben ist. Und er ist der Wichtigste. Dann ist unser Leben auch in Balance. Dann finden alle anderen Beziehungen und alle anderen Dinge automatisch ihren richtigen, guten und heilen Platz. Aber wenn Gott nicht auf dem Thron sitzt, wenn er nicht an der richtigen Stelle ist in unserem Leben, dann ist auch alles andere aus der Balance und unser Leben wird nicht rundlaufen. Und seht hier im Vers 21, und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch. Also, diese Herzenshaltung von Noah hat Gott gefallen. Und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen, um des Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Es hat sich nicht geändert durch die Flut. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es ist Gnadenszeit jetzt. Und wir sehen Gottes Gnade auch in diesen alltäglichen Regelmäßigkeiten. Ich weiß nicht, ob wir da viel drüber nachdenken. Denkst du je dran, Gott Danke zu sagen für all seine täglichen Gnadenerweise, dass wir ernten dürfen, wenn wir gesät haben? Gott Danke für die Jahreszeiten. Ich liebe die Jahreszeiten. Ich mag das, dass wir unterschiedliche Jahreszeiten haben. Danke für Tag und Nacht, ganz treu, jeden Tag wieder. Ist nicht wunderbar, dass du dich schlafen legen kannst und gewiss sein kannst, morgen wird ein neuer Tag sein? Sonne wird wieder aufgehen. Auch die Sonne von Gottes Gnade. Er ist so ein guter, treuer, versorgender Gott. Vers 1, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Also ein neuer Start. Und Gott hält seine schützende Hand über diesen neuen Start, über der Vermehrung der Menschen. Seht hier Vers 2, und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels, mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres, sie sind in eure Hände gegeben. Wenn wir darüber nachdenken, 8 Menschen, die waren in der krassen Überzahl gegen all die Tiere und viele dieser Tiere waren größer und stärker als sie. Menschen waren an dem Punkt vielleicht mehr vom Aussterben bedroht als die Tiere. Vielleicht haben manche Tiere sich gedacht, so ein Noah Steak wäre doch was zum Abendessen. Also beschützt Gott hier die Menschen vor den Tieren und er legt Furcht in sie vor den Menschen. Und das sehen wir heute noch, diesen natürlichen Instinkt der wilden Tiere vor den Menschen. Sogar die Tiere, die größer und stärker sind als er. Und wir sehen hier, Gott hat den Menschen Herrschaft über die Tiere gegeben. Sie sind alle in eure Hände gegeben, hat er gesagt. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich es euch alles. Vor der Flut waren die Menschen Vegetarier. Jetzt erlaubt Gott ihnen Schnitzel zu essen. Preis dem Herrn. Amen. Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Das Blut symbolisiert Leben. Ohne Blut kein Leben. Das wisst ihr. Blut bringt den Sauerstoff, bringt Leben in jede unserer Zellen. Blut ist ein Symbol für Leben in der Bibel, auch im Alten Testament. Auch wenn wir vom Blut Jesu sprechen oder lesen im Neuen Testament. Das ist die Opfersprache des Alten Testaments. Da sprechen wir von seinem Leben, das Leben des Unschuldigen, das er für den Schuldigen gegeben hat. Und ihr wisst, im Alten Testament wurde das Blut des Opfers auf den Altar gespritzt und auf die Bundeslade und hat die Sünden bedeckt, sozusagen. Also das Blut symbolisch für das Leben. Und ich glaube, was Gott hier tut, mit diesem Gebot, er möchte seinem Volk den Respekt vor dem Leben lehren. Auch vor Gottes Erlösung. natürlich. Und später wird es im jüdischen Gesetz festgeschrieben sein. Auf der anderen Seite wissen wir, Jesus hat gesagt, was in unseren Mund hineingeht, macht uns nicht unrein oder rein. Es ist das, was aus unserem Mund rauskommt, was uns unrein macht, was aus unserem Herzen kommt. Also Jesus hat uns gelehrt, was wir essen oder nicht essen, das hat keine moralische Auswirkung in unserem Leben. Das ist nicht wirklich wichtig. Aber der Zweck hier ist, Respekt vor dem Leben zu lernen. Und ich würde sagen, wir Christen, wir sollten prinzipiell Respekt vor allem Leben haben. Selbst vor dem Leben von Tieren. Ich meine, Gott sagt, wir dürfen Tiere schlachten, wir dürfen Tiere essen. Aber ich denke, wir sollten Tiere nicht einfach wahllos, irgendwo sinnlos, aus Jux umbringen. Nee, wir wollen Respekt haben vor Leben. Weil wir Respekt vor dem Lebensgeber haben. Aber zuerst sehen wir hier Gottes Schutz vor den Tieren. Als zweites sehen wir Gottes Schutz vor den Mitmenschen. Auch diese Geschichte von Kain und Abel hat die Vermehrung der Menschen gefährdet. Und Gott legt einen besonderen Schutz, einen besonderen Wert auf das menschliche Leben. Gott macht einen ganz klaren Unterschied zwischen tierischem Leben und menschlichem Leben. Warum? Weil der Mensch ist in Gottes Bild geschaffen, ihm ähnlich. Der Mensch ist kein Tier, wie die Evolutionsreligion uns glauben machen will. Da ist ein Unterschied. Und ich meine, wir sehen ja so, sie denken so und dann handeln sie auch so. Und die Menschen fangen an, einander nicht besser als Tiere zu behandeln. Keinen höheren Wert zuzuschreiben. Dann schlachten wir Tiere, also dürfen auch Menschen schlachten. Wo ist das Problem? Ganze Euthanasie-Debatte, Abtreibungsdebatte und so weiter. Ne? Aber da haben wir uns schon irgendwann mal drüber unterhalten, das sollen wir heute nicht weiter vertiefen. Der Punkt ist, biblisch gesehen ist der Mensch unendlich mehr wert als das Tier. Es ist in Gottes Ebenbild geschaffen. Ich würde so weit gehen und sagen, ein einziger Mensch ist mehr wert als alle Tiere dieser Welt zusammengenommen. Und das ist der Wert, den Gott dem menschlichen Leben zuschreibt. Und deswegen hat es auch einen besonderen Schutz. Und wirklich ein Angriff auf ein Menschenleben ist ein Angriff auf Gott, in dessen Bild wir geschaffen sind. Und so lesen wir hier, jedoch euer eigenes Blut, also Menschenleben, werde ich einfordern, von jedem Tiere werde ich es einfordern. Und auch das sehen wir im Gesetz. Ein Tier, das einen Menschen getötet hatte, musste auch getötet werden. Gesetz Israels. Und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr nun seid fruchtbar und vermehrt euch, wimmelt auf der Erde und vermehrt euch auf ihr. Gott führt hier die Todesstrafe ein. Ein sehr umstrittenes Thema. Also lass uns weiterlesen. So leicht lasst ihr mich nicht davon kommen, gell? Irgendjemand wird nachher sowieso zu mir kommen und nachfragen. Todesstrafen. Heißes Thema. Wir in Europa fühlen uns generell unwohl bei dem Gedanken an Todesstrafe. Auch Todesstrafe für Mörder. Und ich muss sagen, auch ich bin kulturell natürlich so geprägt. Auf der anderen Seite hat Europa oder viele in Europa kein Problem damit, unschuldige Ungeborene zu ermorden, ohne Konsequenz. Das wird sogar als ehrenwertes Geschäft akzeptiert. Es wird gefördert, es wird sogar gefordert in Europa. Und das ist sehr inkonsequent und sehr widersprüchlich, natürlich. Also vielleicht sollten wir da zuerst drüber sprechen, bevor wir über die Todesstrafe für Mörder sprechen. Warum bringen wir unschuldige Menschen um in Europa? Oder denkt an die Euthanasie-Debatte. Also Tod für Kranke oder Behinderte oder Alte. Das wird zumindest diskutiert in der EU und in manchen Ländern schon gelebt. Aber auf der anderen Seite haben wir ein Riesenproblem mit Todesstrafe für Mörder. Also irgendwie haben wir ein sehr verschobenes Rechts- bzw. Unrechtsbewusstsein in unserer Kultur. Wir haben uns sehr weit von unserem christlichen Erbe entfernt. Und ab und zu mal treffe ich Aktivisten auf der Straße, die mit großem Eifer und Engagement Robbenbabys retten wollen, aber die gleichzeitig eiskalt das Recht auf Abtreibung, also Mord an Menschenbabys, einfordern. Und das ist irgendwie sehr seltsam. Das passt irgendwie nicht. Das ist der Ausdruck des neuen Heidentums. Aber wie auch immer, unsere Kultur ist nicht der Maßstab, sondern das Wort Gottes ist unser Maßstab. Also wenn wir uns fragen als Christen, wie bewerten wir biblisch gesehen die Todesstrafe, was soll man antworten? Na, lasst uns einfach weiterlesen. Heißes Thema. Was soll man antworten? Ich weiß nicht, ob ein Christ unbedingt pro Todesstrafe sein muss. Ich meine, ganz klar, Todesstrafe hat ihre Probleme, oder? Vor allem die Fehlurteile. Was, wenn ein Unschuldiger hingerichtet wird, ist eine ziemlich endgültige Sache, kann man nicht wieder rückgängig machen. Also ich würde sagen, wenn es irgendwie Zweifel an der Schuld gibt, im Zweifelsfall Gnade. Auch die Todesstrafe in der Hand einer gottlosen Regierung ist eine eher beunruhigende Sache, würde ich sagen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich kann biblisch schwer absolut gegen die Todesstrafe argumentieren für klar überführte Mörder. Warum? Denn Gott selbst hat sie hier eingesetzt. Und Gott selbst hat sie vorher schon vollzogen, haben wir gerade gesehen, die Sintflut. Und ich meine, es ist klar, er ist Gott, er ist der Lebensgeber, er darf auch Leben nehmen. Und bis jetzt hat er das nur direkt getan, aber jetzt wird es auch durch Menschen tun. Und wir sehen es hier als Teil der Regierungsverantwortung des Menschen, dass Gott dem Menschen die Autorität dazu gegeben hat, überführte Mörder hinzurichten. Natürlich nicht willkürlich, in einem klar definierten Rahmen. Menschen, auch menschliche Regierungen, haben nie souveräne Autorität, also aus sich selbst, Autorität aus sich selbst. Na, wenn wir so Dinge niederschreiben wie Deutschland ist ein souveräner Staat oder irgend so ein Ding, das ist völliger Blödsinn. Der einzige Souverän in diesem Universum ist Gott. Und alle Autorität, die wir haben, ist abgeleitete Autorität von ihm. Er delegiert seine Regierungsautorität. Also Regierungen, und damals bitte waren das Clans und Familien vor allem. Es gab keine Polizei, es gab keinen Staat in unserem modernen Sinn. Das lief alles auf der Familienebene, auf der persönlichen Ebene hier. Aber wie auch immer, Regierungen dürfen nicht machen, einfach was sie wollen. Es hat einen, ich glaube ein schottischer oder irischer Theologe, weiß ich jetzt gar nicht, Samuel Rutherford gegeben. Der hat zur Zeit des Absolutismus, wo die Monarchen gesagt haben, das Gesetz bin ich, hat er ein Schriftstück verfasst mit dem Titel Lex Rex. Also das Gesetz ist König. Und er hat Gottes Gesetz, er hat die Bibel gemeint. Also auch der König, auch die menschliche Regierung steht unter Gottes Gesetz. Steht unter ihm. Er ist der einzige Souverän. Also Menschen dürfen nicht machen, was sie wollen. Aber wir sind auch später im Gesetz des Mose für sein Volk Israel, Gottes Gesetz für sein Volk Israel, dass da die Todesstrafe im Strafrecht mit drin war. ob uns das jetzt gefällt oder nicht, sei mal dahingestellt. Auch im Neuen Testament wird sie erwähnt, in Römer 13, Vers 4. Da wird gesagt, denn sie, die Regierung, ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert, mit dem die Leute hingerichtet wurden, nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Es war Gottes Auftrag an die Regierung, für Gerechtigkeit zu sorgen. Also was machen wir damit? Ich spüre, wir fühlen uns ein bisschen unwohl damit, ne? Ich fühle mich ein bisschen unwohl damit als Europäer. Aber was machen wir damit? Ich denke, wir können biblisch nicht sagen, dass Todesstrafe gegen Gottes Willen ist. Oder dass es unmoralisch ist oder ungerecht ist. Denn sonst müssten wir sagen, Gott ist ungerecht, weil er hat sie hier eingesetzt. Und wir wissen, Gott ist der Maßstab für Recht. Was wir sagen können, ist, dass Mord, auch Abtreibung, ein Unrecht ist, selbst wenn es Recht ist in unserem Land. Gott, sein Wort, ist der Maßstab für Gerechtigkeit. Und was wir sagen können aus diesem Text ist, das Motiv für die Todesstrafe ist gerade der Wert und die Achtung vor dem Menschenleben. Es ist keine Missachtung des Menschenlebens, sondern die ursprüngliche Motivation zumindest, warum Gott es eingesetzt war, war die Achtung vor dem Leben der Menschen. Soweit meine Antwort. Ich weiß nicht, ob ihr euch wohl damit fühlt. Ich weiß nicht, ob ich mich wohl damit fühle. Aber das ist, was hier in der Bibel steht. Und nicht wir oder unsere Gefühle sind der Maßstab, sondern Gottes Wort. Ich lasse euch persönlich weiter ringen mit diesen Versen. Gott beschützt die Menschen vor den Tieren, Gott beschützt die Menschen vor ihren Mitmenschen und als Drittes beschützt Gott die Menschen vor sich selbst, sozusagen. Und wir sehen hier zum Abschluss heute, dass Gott einen Bund mit den Menschen eingeht. Ein Versprechen, sie nicht mehr durch eine weitere Sintflut auszurotten. Und Gott sprach zu Noah im Vers 8 und zu seinen Söhnen mit ihm. Und ich siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren der Erde bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der Erde. Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Flut. Und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin. Also ihr seht, hier ist ein einseitiger Bund. Gott hat ihn gestiftet. Er hat gesagt von seiner Seite aus, das ist mein Versprechen an euch. Wieder nicht, weil ihr es verdient habt, einfach aus Gnade. Wir haben alle Gericht verdient. Aber es ist seine Gnade. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen. In Vers 13, meinen Bogen setze ich in die Wolken. Und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke. Und ich meine, versetzt euch rein in die Menschen damals. Wir können uns vorstellen, als die Wolken gesehen haben nach der Flut, haben sie sich gedacht, oh oh, da kommt wieder das Gericht. Aber Gott sagt, es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken. Also wenn ihr ihn seht, dann sehe auch ich ihn und ich werde an meinen Bund denken. Nicht ihr, sondern ich werde an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebendigen Wesen unter allem Fleisch besteht. Und nie mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist. Also, jetzt ist nicht Gerichtszeit, sondern es ist Gnadenzeit, spricht Gott hier. Und er wird die Menschheit als Gesamtes erst wieder im letzten Gericht richten, wenn Jesus wiederkommt. Auch wir haben ein ganz besonderes Gnadenangebot in Jesus heute. Ganz persönlich. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Heute ist der Tag der Errettung, spricht der Herr. Also wenn du dieses Gnadenangebot Gottes in Jesus Christus noch nie für dich persönlich angenommen hast, dann komm und nimm es an und werde gerettet und habe einen neuen Start, einen neuen Beginn. Solange es noch heute heißt, solange es noch Gnadenzeit ist, schiebe es nicht auf. Heute ist der Tag der Rettung. Und Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du ein Retter bist, dass du ein Gott bist, der spricht, ich mache alles neu, der spricht, meine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen, wir sind so dankbar dafür. Und so, Vater, wollen wir uns dir anvertrauen. Leite uns auf deinen guten Wegen. Erforsche unsere Herzen, sieh, ob irgendein Götze in uns ist, irgendein abgöttischer Weg, ob irgendetwas in unserem Herzen uns wichtiger ist als du allein, Gott. Und dann gib uns die Gnade, das zu korrigieren und unser Herz richtig auszurichten, damit wir heile Leben leben und damit wir dich ehren. Denn dir allein gebührt die Ehre, soli Deo Gloria. Du bist der Höchste, der Beste, der Schönste, der Wertvollste in diesem Universum. Und so wollen wir leben, Herr. Hilf uns dabei. Schenk uns deine Gnade. Begleite uns mit deinem Segen jetzt, wenn wir hier rausgehen in die Welt, in die Kämpfe und wenn wir unser Missionsfeld betreten. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.